Shalom, die heutige Folge startet eine neue Serie auf diesem Kanal. Und zwar haben wir schon so ein bisschen ein paar katholische Themen angesprochen. Katholische Themen, das heißt Themen, die man spezifisch mit der katholischen Kirche verbindet, wie zum Beispiel die Marienverehrung. Aber heute möchte ich eine Serie einleiten, die über die Sakramente sprechen wird. Denn die katholische Kirche ist bekannt dafür, dass sie spezifische Riten, also irgendwie Abfolgen und Traditionen in ihrem Glaubensalltag eingebunden hat. Und die Sakramente, also spezifisch die sieben Sakramente, sind eine der wichtigsten Formen, wie wir als Christen auch Gott erfahren können. Also natürlich Bibel lesen, tägliches Gebet und so weiter. Also so Sachen, die wirklich sehr alltäglich sind für einen Christen, Nächstenliebe auszuüben. Das sind Aspekte, die sozusagen das Fundament des Glaubens sind. Aber die Kirche glaubt daran, dass wir auch die Sakramente bekommen haben als sichtbare Zeichen einer unsichtbaren Realität. Also wird daran geglaubt, dass ein Sakrament etwas ist, wo man sozusagen eine äußere Ausführung sieht, wie zum Beispiel die Taufe, die es auch in der protestantischen Kirche gibt und evangelikalen Kirchen. Die Taufe, so man sieht von außen, dass jemand unter Wasser gehalten wird und gleichzeitig geht man davon aus, dass auf dieser geistlichen Ebene diese Person sozusagen reingewaschen wurde von ihren Sünden, also von allen bösen Sachen, die in ihrem Leben widerfahren sind oder auch in Generationen vor ihrem Leben. Das ist das, was wir als Erbsünde bezeichnen. Also Sachen, die in vorherigen Generationen deiner Vorfahren passiert sind, angefangen mit Adam und Eva sozusagen aus dem ersten Buch der Bibel. Und dass man durch die Taufe davon befreit wird und einfach ein neuer Mensch in Christus wird. Und das ist so die Realität der Sakramente, dass wir einerseits dieses Sichtbare haben, etwas Tastbares, etwas, was wir mit unseren Sinnen ausleben können und eine geistliche Realität, die wir irgendwie emotional und in unserer Seele verspüren. Und die Sakramente dienen im Endeffekt einfach nur dem, dass wir die Liebe Gottes auf eine bestimmte Art und Weise erfahren können, weil oftmals brauchen wir solche Momente der Wiederauflebung unseres Glaubens und wenn wir schwere Wüstenzeiten in unserem Glaubensleben durchleben oder wenn wir Attacken des Teufels auf unserem Leben spüren, haben wir trotzdem das Bedürfnis, einfach mal Zeit mit Gott zu verbringen und irgendwie ihn auf eine antastbare Art und Weise zu erleben. Also wie gesagt, mit unseren Sinnen und so weiter. Was das Wichtigste im Kontext dieser Sakramentsdiskussion ist, der Aspekt, dass sozusagen den Katholiken halt auch oft vorgeworfen wird, dass diese Sakramente, die implementiert wurden, weil ich habe ja zum Beispiel die Taufe genommen, also ein sichtbares Zeichen einer unsichtbaren Realität, aber das ist ja nicht das Einzige. Also wir haben die Taufe, die Eucharistie, die Firmung, die Weihe, die Ehe, die Krankensalbung und die Beichte. Und sozusagen, dann wird oft den Katholiken vorgeworfen, dass das halt nicht wirklich auf der Bibel basierend ist, weil das nicht von Jesus eingesetzt wird. Weil zum Beispiel in der Reformation hat Luther basierend auf seinem Prinzip der drei Soli, also Sola Scriptura, Sola Gratia und Solus Christus, ausgearbeitet, dass nur die Taufe und sozusagen die Abendmahlfeier wirklich Sachen sind, die von Jesus implementiert wurden in diesen Sakramentenkanon, also als sichtbare Zeichen einer unsichtbaren Realität, weil Jesus hat sich selber taufen lassen und er hat sozusagen diese Abendmahlsfeier eingesetzt. Aber alle anderen Sakramente, die sozusagen Teil von der katholischen Glaubenswelt sind, wurden einfach verworfen und mit dem Argument, dass sie halt nicht auf der Bibel basieren. Aber was dich vielleicht überraschen könnte, ist, dass eigentlich jedes der einzelnen Sakramente ihren Ursprung hat in mehreren Bibelstellen manchmal sogar, in denen Jesus sozusagen genau mit solchen Handlungen zu den Personen kommt. Nun, zu den einzelnen Sakramenten kann ich noch in dieser Folge dazugeben, weil wir werden in den nächsten Folgen nacheinander auf jedes einzelne Sakrament eingehen, dass zum Beispiel sie auch verschiedene Ausübungspersonen haben. Also zum Beispiel die Taufe soll eigentlich nur von Priestern oder Diakonen durchgeführt werden. Aber unter bestimmten Umständen darf sie auch von jemandem ausgeführt werden, der zum Beispiel gar nicht geweiht ist. Also jemand, der geweiht ist, ist im katholischen Kontext eine Person, die sich dafür entschieden hat, ihr Leben dem Dienst an die Kirche zu opfern und dadurch auf alle anderen weltlichen Güter verzichtet. Das impliziert auch im katholischen Verständnis, dass die Person im Zölibat lebt. Einfach, dass sie halt keine anderen Verpflichtungen hat, die sie von ihrem Dienst abbringen können. Und dasselbe geht auch natürlich nicht nur auf Priester, sondern auch auf gottgeweihte Personen, Nonnen, Mönche oder auch einfach Laien, die sich dann Gott weihen und sozusagen ihr ganzes Leben ihm ergeben. Und zum Beispiel die Eucharistie darf nur von einem Priester, also einer männlichen geweihten Person stattfinden, weil Diakone und Priester sind nochmal ein Unterschied, weil ein Diakon ist eine Person, die auch verheiratet sein darf und sozusagen eine Familie gründen darf, aber dann darf er nicht bei allen Sakramenten, also nicht alle Sakramente ausüben. Zum Beispiel ein Diakon, er darf die Eucharistie austeilen, also diese kleinen, du hast vielleicht mal im Internet gesehen, so diese kleinen Oblaten, Hostien werden die auch oftmals genannt, er darf sie austeilen, aber er darf nicht diese Hochgebete und diese Umwandlungsgebete über oder Einsetzungsgebete über das Brot und Wein machen. Aber zum Beispiel ein Diakon darf Beerdigungsfeiern machen oder er darf Personen taufen. Er darf auch zum Beispiel eine Ehe segnen, weil das Besondere an dem Eheverständnis ist, dass sozusagen sich die beiden Parteien das Sakrament gegenseitig spenden, also Mann und Frau, und dass es nicht davon abhängig ist, ob dieser Eheheld, ob das jetzt von einem Priester oder einem Diakon gesegnet wurde, aber dass sozusagen die beiden Partner diese Realität dieses Sakraments ausüben, weil sie ja dann eins sind, aber trotzdem müssen halt dann bei dem Sakrament der Ehe irgendwelche Zeugen da sein, einfach als Vertreter der Kirche, der Kirchengemeinschaft. Die Firmung darf nur von einem Bischof ausgeführt werden, in normalen Fällen. Einfach weil sozusagen der Bischof der oberste Hirte ist des bestimmten Gebiets. Also wir sprechen ja auch viel von Papst und Bischöfen und Kardinälen. Und das ist schon eine hierarchische Struktur, dass sozusagen der Papst dem Kardinalskollegium vorsteht. Und Kardinäle sind sozusagen die Aufseher von bestimmten Bereichen. Und Bischöfe sind Personen, die bestimmte geografische Gebiete aufsehen. Also sie sind dann sozusagen die Hirten für die einzelnen Personen. Und so gesehen ist der Bischof von Rom, also der Papst, den anderen Bischöfen gleichgesetzt. Aber weil Rom von relativen frühen Anfängen der christlichen Gemeinschaft eine wichtige Rolle hatte, ist sozusagen der Papst irgendwie eine wichtige Autoritätsfigur. Aber trotzdem ist es so, dass er diesen Bischöfen gleichgestellt ist. Also die sind sozusagen, die haben dieselben Weihen. So, es gibt keine extra Weihe, um Papst zu sein. So, es gibt Gebete und so weiter und irgendwelche Prozesse, die dann dabei sich abspielen. Aber er hat jetzt keine spezifische Weihe, die er auslebt. Und zum Beispiel bei der Krankensalbung, die soll im Idealfall auch von Priestern ausgeübt werden. Einfach, weil davon ausgegangen wird, dass die Priester auch die Hirten der Menschen sind, die in ihren Pfarreien leben oder in ihren Umgebungen und sozusagen dadurch mit den Personen ihren Leidensweg bestreiten. Deswegen, katholische Kirche hat 7 Sakramente, Taufe, Eucharistie, Firmung, Krankensalbung, Ehe und die Weihe und die Beichte. Und die Beichte ist, glaube ich, das Sakrament, das auch am umstrittensten ist, weil das nicht wirklich wortwörtlich im Neuen Testament erwähnt wird. Also wir haben keine konkreten Szenen, wo wir das irgendwie darauf anpinnen können. So, Jesus war bei der Hochzeit von Kana, Jesus hat für Kranke gebetet, Jesus hat selber auch als gottgeweihte Person gelebt, also er war ja Gott, aber er hat auch zölibatär gelebt, Jesus hat sich taufen lassen, Jesus hat das Abendmahl sozusagen eingesetzt in das Kirchenleben. Und so dieser Beichtaspekt, der kommt irgendwie nicht so wirklich in diesem Neuen Testament hervor. Aber genau das ist so das Schöne, weil man kann auf jeden Fall davon ausgehen, dass auch wenn es nicht spezifisch in den Schriften der Evangelien genannt wird, dass Jesus trotzdem Beichtgespräche geführt hat mit diesen Personen. Also Beichtgespräche im Sinne von, er hat mit Personen gesprochen und diese Personen haben dann im Laufe des Gesprächs ihre schwersten Sünden ihm gegenüber offenbart. So, stell dir vor, die Apostel und so besonders dieser Zwölf-Apostel-Kreis, der 12 Personen, die haben so viel Zeit mit Jesus verbracht. So, die hatten bestimmt Deep Talk und irgendwie schwere Gespräche und so weiter. Und wahrscheinlich haben die auch oft so ihre Emotionen und so weiter konfrontiert. Und genau darauf ist auch so ein bisschen dieses Beichtgespräch zurückzuführen, dass wir immer die Möglichkeit haben, sozusagen uns gegen Jesus zu wenden, also mit dem Priester, der sozusagen mit uns während der Beichte das Gespräch zu Jesus ausrichtet, dass wir dadurch immer wieder diese Möglichkeit haben, sich zu Gott umzukehren und dass es auch wieder so ein sichtbares Zeichen ist, so ich gehe zur Beichte und wenn ich aus diesem Gespräch rauskomme, bin ich irgendwie ein anderer Mensch und ich fühle mich anders und so weiter. Deswegen, auch wenn das vielleicht nicht auf eine feste Bibelstelle runtergebrochen werden kann, obwohl wir in vielen Stellen hören, wo Jesus Menschen ihre Sünden vergibt, können wir trotzdem sagen, dass die Beichte auch auf den Erzählungen über das Leben Jesus basiert. Und somit hast du jetzt vielleicht ein besseres Verständnis dafür, wieso diese 7 Sakramente schon ein integraler Part sind von der katholischen Struktur. Und vor allem, sie geben auch irgendwie immer wieder so einen kleinen Vorgeschmack auf dieses ewige Leben, auf dieses Zusammenleben mit Gott im Jenseits, in diesem Reich Gottes. Also auch in der Folge über das Reich Gottes habe ich auch davon gesprochen, dass wir heutzutage schon uns dafür entscheiden können, das Himmelreich mitzugestalten und Teil des Reiches Gottes zu sein. Und sozusagen, dann sind diese Sakramente auch eine Vergegenwärtigung, eine Versinnlichung, also wo wir auch mit unserem Sinn irgendwie wahrnehmen können, was es ausmacht, in dem Reich Gottes zu leben und wie sich die Präsenz Gottes anfühlen kann. Deswegen hoffe ich, dass du jetzt für diese Reise in die Sakramente ein bisschen mehr gewappnet bist und dass du dich schon freust auf die nächsten Folgen, wo wir die einzelnen Sakramente mehr beleuchten werden. Und auch wenn du nicht katholisch bist, sondern einer anderen Konfession angehörst, wieder die Einladung, lass dich darauf ein, auch damit du einfach deine Schwester und Brüder im Glauben verstehen kannst und irgendwie ihre Überzeugungen nachvollziehen kannst. Deswegen sei gesegnet und bis zum nächsten Mal.